Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Das Verhältnis von Staat und Kirche ist ein lang gewachsenes. Was die katholische Kirche angeht, so regeln das sogenannte Konkordate. Der Freistaat hat auch eins geschlossen, und zwar vor 100 Jahren. Es hat immer noch Gültigkeit. Umgekehrt gibt's eine ererbte Verpflichtung des Staates, den Kirchen Entschädigungen zu zahlen, als Ausgleich dafür, dass das Deutsche Reich vor über 200 Jahren durch die Säkularisation die Kirchen massiv enteignet hat. Und es gibt einen seit 100 Jahren bestehenden Auftrag, diese Entschädigungen abzulösen, also im gegenseitigen Einverständnis zu beenden. Über beides reden wir in der kommenden halben Stunde. Außerdem fragen wir, wie kann es sein, dass in den vergangenen Wochen immer mehr Einrichtungen der Diakonie Insolvenz anmelden mussten. Auch wenn der Träger kirchlich ist, eigentlich zahlt doch die Krankenkasse oder zahlen staatliche Stellen die sozialen Dienste, die dort angeboten werden. Zunächst aber also ein Blick in die Geschichte. Der Freistaat Bayern hat vor 100 Jahren am 29. März 1924 mit dem Vatikan das Bayern-Konkordat geschlossen. Es war nicht der erste und nicht der letzte Staatskirchenvertrag, der für Bayerns Katholiken einschlägig ist, und zwar bis heute.
Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Bayern ist fortan ein Freistaat. So läutet der Sozialdemokrat Kurt Eisner die neue politische Ära ein, die nach dem Ersten Weltkrieg mit der Novemberrevolution 1918 von München ausgeht. Der revolutionäre Geist richtet sich auch gegen die katholische Kirche. Die Revolutionäre betrachten sie als Stütze des gestürzten Systems. Und umgekehrt bestimmt seit Jahrhunderten das bayerische Herrscherhaus das kirchliche Leben in Bayern. Der König der katholischen Wittelsbacher Dynastie hatte zum Beispiel die bayerischen Bischöfe ernannt, der Papst sie lediglich bestätigt. Für Kirchenhistoriker Manfred Heim von der Ludwig-Maximilians-Universität München nur ein Beispiel dafür, weshalb das Verhältnis zwischen jungem Freistaat und katholischer Kirche neu verhandelt werden musste.
Die Monarchie gibt es ja nicht mehr seit Ende des Ersten Weltkrieges 1918, also war eine juristische Neuordnung nötig gewesen. Aber das war keine Selbstverständlichkeit, noch dazu in dieser Zeit, Stichwort Kulturkampf und natürlich auch die neuen politischen Konzepte, die bis zum heutigen Tag natürlich nachklingend in dem Wort Freistaat Bayern. Also insofern, es ist geradezu mirakulös, dass es möglich gewesen ist, nach diesen historischen Veränderungen und Erschütterungen in, ich sage mal, relativ kurzer Zeit zu gelangen.
Keine 6 Jahre nach der Novemberrevolution, am 29. März 1924, unterzeichneten die neue bayerische Landesregierung und der Vatikan einen gemeinsam austarierten Staatskirchenvertrag. Der offizielle Titel: Konkordat zwischen seiner Heiligkeit Papst Pius XI. Und dem Staate Bayern. Das Konkordat löste damit die Verabredungen ab, die gut 100 Jahre zuvor geschlossen wurden, 1817 zwischen dem damals ersten König von Bayern und dem Papst. Gerade in Bayern haben sich solche Konkordate bewährt, sagt Ansgar Henze. Der Kirchenrechtler leitet in Bonn das Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands.
Der Vorteil einer vertraglichen Abmachung zwischen Staat und Kirche ist, dass Konkordate wirklich eine Austarierung von Rechten und Pflichten sind und der Staat die Autonomie der Kirche oder der Religion beachtet, aber sich nicht völlig vielleicht aus der Verantwortung genommen sieht, bestimmte Aspekte dann geltend zu machen.
Trotzdem war das Konkordat von 1924 wegen der politischen Großwetterlage keine Selbstverständlichkeit. Mit 52 Gegenstimmen im Landtag, vor allem von Abgeordneten der SPD, KPD und dem Völkischen Block, gab es eine beachtliche Opposition gegen den Vertrag mit der katholischen Kirche. Die 73 Ja-Stimmen kamen von Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei und dem Bauernbund. Und die mussten sich hinterher dafür kritisieren lassen, dass die Kirche mit dem Konkordat weitreichende Rechte erhielt. Und zwar nicht nur im innerkirchlichen Bereich.
Ein gutes Beispiel ist alles, was mit Schule und Hochschule zu tun hat, wie das Thema Bekenntnisschulen. Das ist also das, was wir früher als Volksschulen bezeichnet haben. Also es sind staatliche Schulen, aber in konfessioneller Ausrichtung. mit weitreichenden Rechtspositionen der katholischen Kirche, was die Lehrerschaft, insbesondere auch die Schulleitung und letzten Endes auch den Geist und den Erziehungsauftrag anbelangt. Und dass für die katholische Kirche dieser Bekenntnisaspekt des Schulwesens von immenser Bedeutung gewesen ist. Das ist eine Positionierung, die, glaube ich, aus heutiger Sicht nicht mehr mit gleicher Vehemenz der katholischen Kirche geteilt würde.
Die Bekenntnisschulen wurden später abgeschafft. Doch diese Regelung des Bayernkonkordats von 1924 gilt bis heute. Die Bischöfe dürfen bei der Besetzung theologischer Professuren und katholischer Religionslehrer ihr Blazett geben und später auch wieder entziehen. Und auch bei der Frage, wer in Bayern Bischof wird, hat die Kirche 1924 freie Hand bekommen. Im Artikel 14 des Konkordats heißt es: In der Ernennung der Erzbischöfe und Bischöfe hat der Heilige Stuhl volle Freiheit. Im übrigen Deutschland wählt der Papst allerdings aus einer Dreierliste der diözesanen Domkapitel. Doch 1917 hatte der Vatikan ein neues kirchliches Gesetzbuch entwickelt, das der Unterhändler des Vertrags, Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., durch das Bayernkonkordat umsetzen wollte. Bis heute hat die Staatsregierung lediglich die Möglichkeit, vor offizieller Bekanntmachung eines neuen Bischofs für Bayern Bedenken anzumelden. Durchaus mehr als Symbolpolitik, sagt Kirchenhistoriker Manfred Heim.
Wir haben ja auch einen Vorgang gehabt, der ist noch gar nicht einmal so lange her, dass in einem bayerischen Bistum die Frage eben gewesen ist, wer soll da der neue Erzbischof werden? Ich nenne jetzt also nicht den Ort, das ist egal, aber da hat die Staatsregierung ihr Votum deutlich zu erkennen gegeben, um den kirchlichen Stellen klarzumachen, den wollen wir nicht haben.
Demgegenüber hat sich die katholische Kirche in Deutschland zuletzt selbst verpflichtet, die Bischofswahl zu öffnen, und zwar zugunsten einer Mitsprache der Laien. Programmatisch ist der Titel eines Papiers, das auf dem synodalen Weg sogar mit bischöflicher Mehrheit verabschiedet wurde: Einbeziehung der Gläubigen in die Bestellung des Diözesanbischofs. Der Beschluss fiel mitten in die jüngste Vakanz des Bischofsstuhls in Bamberg. Die Wahl wurde zum Exempel für mehr Laienmitsprache. Das Erzbistum winkte aber ab. Die Bischofswahl mit Laienbeteiligung könne aufgrund der mit dem Bayerischen Konkordat von 1924 bestehenden Rechtslage derzeit nicht umgesetzt werden. Dafür müsste das geltende Recht entsprechend durch den Apostolischen Stuhl modifiziert werden. So sieht es auch Staatskirchenrechtler Ansgar Henze.
Wenn sich alle Parteien einig wären, wäre das durchaus möglich, staatskirchenvertragsrechtlich etwas anderes zu vereinbaren. Und das müssten schon die Diözesanbischöfe selbst sein, die das in Gang setzen. Oder der Staat könnte ja auch sagen, wir sehen da Anpassungsbedarf. Rechtstheoretisch ist sehr vieles möglich, aber man muss ja auch, sagen wir, realistisch bleiben.
Denn auch wenn das Konkordat in und für Bayern gilt, bleibt der Heilige Stuhl der offizielle Vertragspartner. Und von Rom aus wurden die Reformbestrebungen in der katholischen Kirche hierzulande schon an anderen Stellen immer wieder ausgebremst. Auch das zuständige Kultusministerium in Bayern sieht auf Anfrage derzeit keine Not, das Konkordat an der oder anderer Stelle zu revidieren. Zumal das Bayern-Konkordat wie auch das zwischen Hitler und dem Papst ausgehandelte Reichskonkordat derzeit in ganz anderer Sache oben aufliegt. Der Freistaat ist wie die übrigen Bundesländer verpflichtet, Staatsleistungen an die Kirche zu zahlen, im Nachgang und zur Entschädigung der Säkularisation von 1802, als die Kirche großflächig enteignet wurde. Das tun alle Bundesländer bis heute. Dabei sah schon die Weimarer Reichsverfassung vor, diese Staatsleistungen abzulösen. Die Ampelregierung in Berlin hat die Ablösung der Staatsleistungen ins Koalitionspapier geschrieben, doch bis heute kam es dazu keiner Lösung, auf die sich Kirche, Bund und Länder einigen konnten.
100 Jahre Bayern-Konkordat, das war ein Beitrag von Simon Berninger. Innerhalb Deutschlands gibt es eine seit über 200 Jahren wichtige Verabredung zwischen Staat und Kirche. Die Enteignungen der Säkularisation werden mit Staatsleistungen ausgeglichen. Das sind rund 600 Millionen Euro jährlich. Die Bundesländer zahlen das an die beiden großen Kirchen. Der besondere Clou dabei: Der Auftrag, eben diese Staatsleistungen, diese Regelungen abzulösen, besteht auch schon seit über 100 Jahren. Politik und Kirchen hatten aber lange kein Interesse, zu einer Änderung zu kommen. Die Ampelparteien haben zwar in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag ein entsprechendes Gesetz vereinbart, doch nach wie vor lässt ein konkreter Entwurf auf sich warten. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Es geht um Geschichte.
Anfang des 19. Jahrhunderts sind Kirchen in Deutschland sehr weitgehend enteignet worden.
Damit verbunden sind juristische Fragen.
Das sind Rechtstitel, die von früherem Kirchenvermögen herstammen.
Und natürlich geht es auch um Geld, viel Geld.
Wir haben im Moment etwa 600 Millionen Staatsleistungen jedes Jahr.
Und diese Zahlungen sorgen für Streit, doch eins nach dem anderen. Der historische Hintergrund sind Enteignungen der Kirchen, die zum Teil schon aus der Reformationszeit stammen, vor allem aber aus der Zeit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nach den napoleonischen Kriegen, die zu Gebietsverlusten an Frankreich führten, verleibten sich deutsche Fürsten im Gegenzug kirchliches Eigentum ein. Allerdings übernahmen sie damit zugleich die Verpflichtung, kirchliche Personalkosten und den Gebäudeunterhalt zu finanzieren. Die Verfasser der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wollten diese Verpflichtung für die Republik beenden. Wörtlich hieß es in Artikel 138.1:
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
In den Wirren der Weimarer Zeit gelang das nicht. Der Auftrag, die Staatsleistungen abzulösen, wurde vielmehr in das Grundgesetz überführt, von der Politik aber lange vor sich hergeschoben, beklagt Professor Michael Germann von der Universität Halle.
Dazu ist der Staat seit über 100 Jahren durch die Verfassung verpflichtet. Dass er nichts unternimmt, um seine Ablösungspflicht zu erfüllen, ist verfassungswidrig.
Germann ist auf Kirchenrecht spezialisiert. Er gehört auch selbst der EKD-Synode an. Doch er betont, bei dem Thema gehe es nicht um Lobbyarbeit der Kirchen, sondern um Rechtsverpflichtungen.
Die Staatsleistungen sind ja keine staatliche Förderung der Kirchen. Die werden nicht nach Gutdünken, nicht nach Wohlwollen vom Staat bezahlt, sondern es sind kirchliche Vermögensrechte.
Der Gedanke dahinter, der Staat entschädigt die Kirchen für den Verlust an Eigentum, auch wenn dieser Verlust schon gut 200 Jahre zurückliegt, eben mit den Enteignungen kirchlichen Vermögens in der Säkularisation. Denn dadurch fielen Erträge weg, mit denen beispielsweise Pfarrer bezahlt werden konnten. Wenn nun von der Ablösung dieser Staatsleistungen die Rede ist, würde es für den Staat freilich erstmal teurer, sagt Lars Castellucci, religionspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
Zunächst mal heißt Ablösung nach Auffassung praktisch aller Expertinnen und Experten, dass nochmal Geld in die Hand genommen werden muss. Das heißt, die Kirchen sollen in die Lage versetzt werden, mit dem Geld, was dann ihnen nochmal einmalig oder in einer bestimmten Form gezahlt wird, die Dinge weiterzuführen, die sie im Moment aus den laufenden Staatsleistungen, die jedes Jahr überwiesen werden, auch bezahlen.
Deshalb sei es auch nicht möglich zu sagen, nach so und so vielen Jahren stellt der Staat die Zahlungen einfach ein. Auch wenn die Gelder, die in den vergangenen Jahrzehnten gezahlt wurden, in der Summe längst in die Milliarden gehen. Der Jurist Germann vergleicht das mit dem Rechtsverhältnis von Mietern und Vermietern.
Jemand mietet eine Wohnung, zahlt Monat für die Nutzung, aber wie lange auch immer er das tut, er kann nicht zum Eigentümer gehen und sagen, ich habe über die Jahre so viel bezahlt, jetzt gehört die Wohnung mir.
Eine Ablösung der Staatsleistungen müsse also rechtlich sauber geregelt werden. Darauf haben sich auch die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Man wolle im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen schaffen, heißt es da. Bereits seit 2 Jahren laufen dazu Gespräche hinter verschlossenen Türen und ohne öffentlichen Streit, betont der SPD-Politiker Castellucci.
Das ist also in einer sehr guten Art und Weise gleich zu Beginn der Wahlperiode auch gestartet. Intensive Berechnungen und Darstellungen der unterschiedlichen Sichtweisen.
Dabei liegen die Unterschiede weniger zwischen der Politik und den Kirchen als zwischen Bund und Ländern. Denn es sind die Länder, die für die Zahlungen an die Kirchen verantwortlich sind und dementsprechend auch für die angestrebte Ablösung der Leistungen.
Dass die natürlich nicht jubeln, wenn sie jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen sollen, also dass da Widerstand kommt, ist nicht überraschend.
3 Länder sind besonders betroffen: Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Sie zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Staatsleistungen. Über Parteigrenzen hinweg haben die Regierungschefs Winfried Kretschmann, Markus Söder und Malu Dreyer schon mal wissen lassen, dass sie im Moment keine zusätzlichen Belastungen in ihren Landeshaushalten verkraften können. Der Kirchenrechtler Michael Germann hält das aber für kurzsichtig.
Es geht darum, dass der Staat mit der Tilgung überhaupt erstmal beginnt. Daran haben die Länder auch selbst ein Interesse. Nach der Ablösung sind sie die Staatsleistungspflicht ja los. Die Ablösung belastet sie eine Zeit lang, durchaus erheblich, aber danach sind sie dauerhaft entlastet.
Es gibt verschiedene Vorschläge, wie die Ablösung aussehen könnte. Anstatt auf einmal eine riesengroße Summe zu zahlen, könnten die Länder beispielsweise jährlich etwas auf die bestehenden Verpflichtungen drauflegen, ähnlich wie bei der Tilgung eines Kredits. Auch die Übertragung von Anleihen an die Kirchen wäre denkbar, meint Germann. Die Kirchen müssten dann künftig mit den Zinserträgen wirtschaften. Welche Lösung gefunden wird, diese Frage kann auch der SPD-Politiker Castellucci noch nicht beantworten. Aber er zeigt sich zuversichtlich, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer Klärung kommt, trotz der finanziellen Herausforderungen für die Länder.
Also ich bin immer zuversichtlich, ich arbeite da auch konkret dran.
Die Diakonie, eine evangelische Institution, die Bedürftige unterstützt, ist jetzt selbst in der Krise. Der Evangelische Wohlfahrtsverband schlägt Alarm. Ein Massensterben sozialer Einrichtungen drohe. Die öffentliche Hand, sprich Staat und Sozialkasten, sollen mehr zahlen. Die ersten Einrichtungen gehen pleite. Wie konnte es soweit kommen und was wären mögliche Auswege?
6. September 2023. Die Diakoneo-Klinik in Neuendettelsau teilt mit, bald keine stationären Patienten mehr aufzunehmen. 8. November 2023. Die Diakonie Passau ist insolvent. 8. Dezember 2023, das Diakoniewerk Maxvorstadt in München, ebenfalls insolvent. 23. Februar 2024, der Diakonieverein Amberg in der Oberpfalz ist auch zahlungsunfähig, ein Seniorenheim muss schließen. Sabine Weingärtner, Präsidentin der Diakonie Bayern, sagt, die Ursachen seien überall ähnlich. Eine sei der Fachkräftemangel.
Weil dadurch natürlich Betten nicht belegt werden können, Stockwerke leer stehen in Seniorenheimen beispielsweise oder die Kita eben nicht mehr die Öffnungszeiten anbieten kann, die sie anbieten könnte, wenn sie alle Arbeitsplätze besetzt hätte.
Wenn ein Seniorenheim weniger Menschen beherbergt, generiert es weniger Umsatz. Dadurch fehlt Geld, um gestiegene Kosten zu stemmen für Energie, für höhere Löhne in Zeiten der Inflation. Dazu kommt, weil gemeinnützige Träger nicht wie normale Unternehmen Gewinne auf die hohe Kante legen dürfen, fehlen Rücklagen, auf die man zurückgreifen könnte.
Was mir einfach wirklich wichtig ist, das ist, dass wir anfangen, die Dimension zu erkennen, in der die Umbrüche stattfinden werden. Ich glaube, so wie das Sozialsystem im Moment ist, wird jeder und jede Einzelne nicht mehr darauf zurückgreifen können.
Weingärtner spricht von einem bayernweiten Problem, das auch Caritas, die Arbeiterwohlfahrt oder das Rote Kreuz berühre. Bei der Diakonie seien eigentlich alle Bereiche betroffen.
Von der Kita über Einrichtungen der Behindertenhilfe, Kinder-Jugendhilfe, Senioreneinrichtungen. Und was auch noch einen großen Bereich betrifft, der betroffen ist, sind die ganzen Beratungsstellen.
Angespannt klingt die Lage auch bei der Caritas Bayern, dem katholischen Wohlfahrtsverband, wenn auch weniger dramatisch. Direktor Andreas Marx sagt, von drohenden Insolvenzen sei ihm zwar nichts bekannt.
Was mir bekannt ist, ist natürlich die extrem schlechte finanzielle Ausstattung und dass es Sozialbereiche gibt, die sehr kämpfen, vor allem Beratungen, der Asylberatungsbereich, all die Dinge, wo wir mit dem Freistaat kooperieren, die sind nicht auskömmlich finanziert. Und da wird es sicher zu einem reduzierten Angebot kommen, also dass Stellen entfallen und wir das Angebot stark einschränken müssen.
Das bayerische Integrationsministerium schreibt hingegen auf Anfrage, der Freistaat investiere in mehr Stellen und eine bessere Förderung der Migrationsberatungen. Auch seien Hilfen in Höhe von 1 Million Euro wegen der Energiekrise bereitgestellt, doch die Träger hätten das Geld nicht beantragt. Eva-Maria Euchner, Professorin für Sozialpolitik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, sagt, generell würden Beratungsstellen oft kurzfristig über Projektanträge finanziert. Sie fände es gut, wenn der Staat den Bereich stärker unterstützt.
Die Beratungsstellen sind wirklich essentiell, weil die haben diesen wahnsinnig starken präventiven Charakter. Also wo ich Familien in Konfliktsituationen früh abfangen kann und somit natürlich soziale Folgekosten am Ende stark reduzieren. Das ist eigentlich der Weg, den ich auch so für die Zukunft des Sozialstaats in Deutschland sehen.
Beratungsstellen sind aber nur eine Baustelle. Sabine Weingärtner von der Diakonie spricht noch von einer weiteren: Kliniken.
Meine große Sorge ist, dass wir, sage ich mal, in absehbarer Zeit, vielleicht in 2 Jahren, keinerlei frei gemeinnützige Kliniken mehr haben werden.
Denn Krankenhäuser der Diakonie, Caritas oder vom Roten Kreuz können nicht so einfach wie kommunale oder Unikliniken Gelder von Stadt, Kreis oder Land bekommen, wenn sie Verluste machen.
Ganz konkret bedeutet das, wenn eine Klinik, wie beispielsweise die Palavise in Nürnberg, große Klinik mit einer der größten Geburtenkliniken Deutschlands, über 3000 Geburten pro Jahr, wenn die schließt oder schließen würde, dann ist die Frage, wo über 3000 Frauen hingehen, wenn sie ihr Kind bekommen. Und diese Frage muss beantwortet werden, und zwar von der Politik.
Die Diakoniepräsidentin wünscht sich von der Politik schnellere Entscheidungen und vor allem mehr Geld.
Wir müssen mit allen sprechen und wir brauchen von allen. Also ob das die Bundesregierung ist, die möglichst in der Migrationsberatung nicht kürzen soll, ja, oder ob das die Bezirke sind, die die Eingliederungshilfe auskömmlich finanzieren, oder die Kommunen, die entsprechend die Kita-Arbeit vor Ort unterstützen. Wir haben die gesamte Bandbreite.
Hier wird deutlich, wie kompliziert das ist, die Finanzierung der Wohlfahrtsverbände. Von der Kirche selbst kommt dabei übrigens nur ein geringer Anteil. Das meiste Geld bekommen die Verbände von der öffentlichen Hand, also von Sozialversicherungen wie Pflege- oder Krankenkassen, sowie von Bund, Ministerien auf Landesebene und den Kommunen.
Daher ist erstmal so der Hilfeschrei an Staat nachvollziehbar, aber nicht zielführend,
sagt Josef Schmid, Politikwissenschaftler von der Uni Tübingen. Er erklärt, innerhalb von Diakonie und Caritas verhandeln eigentlich ständig Träger mit verschiedenen Akteuren, wie viel Geld sie für ihre Leistungen bekommen.
Sie verhandeln mal über Gesundheit, dann über Altersheime, dann über Beratungsdienstleistungen, dann über jenes und dann möglicherweise regional differenziert. Und manchmal sind dann die Verhandlungen auch eher auf Landkreisebene, je nachdem, wie die Einrichtungen strukturiert sind und wer der Verhandlungspartner ist.
Diese komplizierte Struktur mache es für einzelne Geldgeber einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sagt der Politikwissenschaftler.
Das ist eine komplexe Finanzierungsstruktur, bei denen jetzt erstmal wie immer der schwarze Peter hin und her geschoben wird. Ja, soll doch die Krankenkasse mehr zahlen, soll doch jener und dieser. Und jeder erwartet natürlich, dass der andere zahlt.
Insgesamt aber, sagt Schmid, die Wohlfahrtsverbände seien stark vom Staat abhängig und momentan strukturell unterfinanziert. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf teilt auf Anfrage mit, sie nehme die Sorgen der sozialen Träger sehr ernst. Der Sozialhaushalt steige auf ein Rekordniveau von mehr als 8 Milliarden Euro an. Allerdings hat gerade der neue Haushalt der Staatsregierung jüngst für Kritik gesorgt, nämlich weil er erst spät im Juni beschlossen werden soll. Die Caritas beklagte daher Verzögerungen und Unsicherheiten für soziale Projekte. Sozialministerin Scharf teilte weiter mit:
Für mich ist aber klar, dass wir die Höhe der Sozialausgaben in Deutschland insgesamt auf den Prüfstand stellen und zielgenau ausrichten müssen. Der Sozialstaat muss denen helfen, die in Not sind.
Und eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums verweist auf den Bund. Der sei für das Pflegeversicherungsrecht zuständig und habe auf Kostensteigerungen in der Pflege nicht genug reagiert. Langfristig brauche es ohnehin eine umfassende Reform der Pflegeversicherung. Also Pflegereform, Krankenhausreform, das ganze Sozialsystem scheint sich zu verändern. Unklar ist, was bleibt und was wegfällt. Und ob am Ende der Einzelne für soziale Dienste mehr zahlen muss oder ob über höhere Steuern oder Sozialbeiträge alle gemeinsam die Veränderung mittragen.
Das war ein Beitrag von Jasper Riemann. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten.